Ich gehe mal davon aus, dass ihr schon mehr als einmal in der Bibel gelesen habt und Gleichnisse kennt aus der Bibel, die Jesus erzählt hat. Er hat das immer wieder gemacht, ganz unterschiedliche, und wollte damit Dinge zeigen oder auch die Verbundenheit Gottes mit seinen Menschen ja sichtbar werden lassen durch diese Beispiele. Im Matthäusevangelium gibt es einige Gleichnisse, die immer wieder beginnen: Das Himmelreich ist wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und da schauen wir uns heute eines drauf an. Warum hat Jesus besonders das betont und Matthäus das so besonders aufgenommen? Matthäus hat sein Evangelium für seine jüdischen Mitmenschen geschrieben. Die sind von klein auf trainiert worden, die Worte Gottes zu kennen. Die kannten ganz viel auswendig, haben das immer wieder wiederholt, wieder gelernt, wieder Rituale. Und er wollte damit zeigen, durch Jesus kommt was Neues. Das ist das Alte und Jesus erfüllt das. Und darum hat er so gesammelt auch sehr viele Himmelsreichsgleichnisse zusammengebracht. Wobei das Himmelreich kein neuer Begriff war. Also die haben sich schon vorgestellt, Gott kommt, der Messias kommt, Himmelreich, das Reich Gottes, ist eine sehr gute Zeit. Das war ihre Vorstellung damals. Was das im Kleinen bedeutet, weiß ich nicht, was die Leute gedacht haben, aber Jesus macht durch seine Gleichnisse deutlich, was das bedeuten könnte, damit das Himmelreich wirklich denkbar ist und nicht mehr so abstrakt irgendeine sehr gute Zeit. Und so bringt Jesus Denken und Glauben zusammen, immer wieder, durch das, was er gesagt hat, damit sich das etwas vorstellen können. Und dass etwas sich nicht vorstellen können, weil es irgendwie über unseren Kopf geht, zusammenkommen können zu etwas Neuem. Weil wir eben nie alles wissen können von Gott, sonst wäre er kleiner als wir. Wir können immer nur so stückweise Dinge erkennen. Und das Verstehen und das Noch-Nicht-Verstehen, ja, das greift so ineinander. Das sind keine Gegensätze. Ja, wir schauen uns heute ein Gleichnis an. Ich habe, wer es möchte, ich gebe das mal rum, habe das auch auf Papier mitgebracht. Matthäus 13, 45 und 46, das sind nur zwei Verse. Ich lese es euch vor. Jesus sprach: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Matthäus 13, 45. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum, was ist denn das für ein Wort? Jesus wiederholt etwas, was bekannt ist, aber er ergänzt. Er hat schon einige Beispiele gebracht zum Himmelreich und möchte diese ergänzen um einen neuen Aspekt. Wiederum gleicht das Himmelreich. Ja, was muss man jetzt noch sagen zum Himmelreich? Wir wissen doch schon viel. Wir haben eine Vorstellung davon, was könnte jetzt noch interessant sein und wichtig zum Himmelreich. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. In der Regel lesen wir dieses Gleichnis so: Mensch, du musst mit vollem Einsatz suchen, wie ein Kaufmann, der eine wertvolle, eine besondere Perle sucht. Setz alles dafür ein, streng dich an. Das Himmelreich ist eine so wertvolle Perle, dass du dich anstrengen musst, es zu finden. Du bist gefordert. Für mich hört sich das nach Stress an und nach Druck. Tu endlich, mach's richtig, tu, wie es dir gesagt ist. Du hast vielleicht noch gar nicht richtig gesucht und infolgedessen, du glaubst nicht richtig, wenn du das Himmelreich noch nicht gefunden hast. Aber das steht nicht da. Es steht nicht da. Ich lese es nochmal. Jesus sprach: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Am Anfang steht das Wichtige. Das Himmelreich ist wie ein Kaufmann, ein Unternehmer, ein Händler. Matthäus 13, 45. Wie handelt ein Unternehmer? Ist einer von euch irgendwie im Handel? Handelt mit irgendwas? Beruflich? Nee. Aber wir stellen uns das so vor, er besorgt irgendeine Ware, vielleicht auch eine gute Ware, um die dann an den Mann und die Frau zu bringen. Er möchte damit Geld machen. Er besorgt, was die Menschen vielleicht sich selber nicht besorgen können, und bietet das dann an. Und ich finde den Vergleich ein bisschen ungewöhnlich. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie ist Gott für dich persönlich? Gott ist wie, würdet ihr da sagen, Gott ist wie ein Händler? Gott ist wie ein Kaufmann? Was fällt euch so spontan ein? Gott ist wie Vater? Eine Burg? Ein Hirte? Schöpfer? Keine Krämerseele? Also ich wäre auch nicht auf einen Kaufmann gekommen als Vergleich. Es gibt viele Vergleiche aus der Bibel, es gibt Vergleiche, die uns irgendwie einfallen. Gott ist wie die Sonne oder so, Gott ist die Liebe, gibt sehr viele Dinge, aber Händler oder Kaufmann ist untypisch. Und Jesus nimmt dieses untypische Bild, um etwas vom Himmelreich zu betonen. Vielleicht möchte er sagen, Gott ist so beweglich wie ein Kaufmann, der gute Ware an den Mann und an die Frau bringen will und der etwas sucht, das er sehr, sehr schätzt und es mit sich selbst in Verbindung bringen möchte. Nicht, weil es makellos ist oder perfekt, sondern weil es für ihn kostbar ist, weil es für ihn Wert besitzt. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Gute Perlen. Im Urtext steht Kalos, das kann sein schön oder gut. Da frage ich mich, wie wertvoll kann eine Perle sein? Die Menschheit schätzt schon sehr, sehr lange Perlen. Kleopatra soll eine Perle besessen haben, im Wert von unvorstellbaren 10 Millionen Euro, umgerechnet. Aktuell wird eine große Südseeperle mit bis zu 1.400 Euro gehandelt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr euch eine Kette davon kaufen wollt mit diesen Perlen, was das dann kosten würde. Ein kleines Vermögen. Es gibt einige besondere Perlen, die schon über Jahrhunderte in Ketten verarbeitet weitergereicht werden. Und man hört dann immer die Königin so und so und dann ist die Kette weitergegeben worden. Die gehen nicht kaputt, die bleiben erhalten und sie können weiter vererbt oder auch verkauft werden. Die derzeit wertvollste Perle im Guinness-Buch der Rekorde ist eine relativ große Perle auf den Philippinen gefunden und die ist nicht rund. Wir stellen uns bei Perlen immer so etwas Rundes vor. Die ist wellig. Einfach weil die so lang in der Muschel war. Und die hat so Riefen und so. Also sieht gar nicht so rund aus, wie wir das uns vorstellen. Aber sie ist die wertvollste Perle derzeit. Aber was bringt uns das, das alles zu wissen für das Himmelreich? Gott handelt wie ein Händler, ein Perlenhändler, der das Besondere sucht. Was ist das Besondere für Gott, was er sucht? Das sind doch wir. Also ihr, ich, wir sind besondere Perlen, die Gott sucht. Jeder und jede von uns ist unermesslich wertvoll und wichtig für ihn. Das Himmelreich, sprich Gott, setzt alles für uns ein, Alles, seine tiefe und unerschöpfliche Liebe, treibt ihn dazu an, seine unermüdliche Güte, die extravagant, verschwenderisch, rückhaltlos einfach alles gibt. Alles, ja, alles, sogar seinen Sohn, weil Gott mit dieser Welt, mit uns verbunden sein möchte, hat er den Weg dazu gemacht. Johannes 3, Vers 16 drückt das aus: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn man den Satz, Gott setzt alles für uns ein, mit so sehr hat Gott die Welt geliebt verbindet, dann wird Gottes Handeln und seine Herzensrichtung deutlich. Aus Liebe setzt Gott sich voll und ganz für uns Menschen ein, damit wir die Chance bekommen, ganz nah verbunden mit ihm zu sein, dauerhaft, befreit und erleichtert von dem, was uns einengt, was uns kaputt macht, was uns auch beschädigen möchte, was uns von ihm fernhalten möchte. Er verbindet sich mit uns, also er bringt uns zu sich. Gott geht in Vorleistung, könnte man auch sagen. Er bereitet alles vor, damit wir bei ihm sein können. Gott versöhnt uns mit sich. Das finde ich einen klasse Gedanken. Gott versöhnt uns mit sich, weil wir eben oft weit weg sind von ihm, gefangen in unseren Gedanken, weil wir von ihm isoliert sind, vielleicht auch auf uns selber fixiert, weil wir immer wieder zerstörerisch wirken in Verbindungen hinein, weil wir denken, das ist unmöglich, das geht gar nicht, das kann ich Gott nicht zutrauen, oder manchmal in einem dunklen Nebel leben. Er hat alles getan, damit sich das lichtet, und er ist sichtbar geworden in Jesus und hat sich so eben auch verständlich gemacht für die jüdischen Menschen damals, und das gilt bis heute. Und dadurch können wir ihm vertrauen. In der Theologie sagt man auch, Jesus ist gekommen, um das Wesen Gottes zu zeigen. Also zu zeigen, noch viel mehr zu zeigen, wie Gott ist. Es gab Entwicklungen, so ungefähr vor 100 Jahren, da haben Theologen gesagt, der Gott des Alten Testaments und der des Neuen Testaments ist ein anderer, weil das manchmal so unterschiedlich dargestellt ist. Aber man kann durch die ganze Bibel Gottes Liebe sehen und sein Herz und wofür sein Herz schlägt. Dass sein Herz für die Menschen schlägt. Und das finde ich das Tolle. Wir müssen die Bibel da nicht zerschneiden und sagen, das ist der richtige Gott und das ist der andere, sondern wir können alles miteinander nehmen. Und wir werden nie alles verstehen, aber wir können immer wieder die Herzenshaltung und die Liebe Gottes erkennen in den Geschichten des Alten Testamentes, in den Evangelien und auch in den Briefen des Neuen Testamentes. Und ich lade euch ein, dass wir an dieser Stelle miteinander Abendmahl feiern, weil das ein Zeichen der Gemeinschaft Gottes mit uns ist. Und durch die Gemeinschaft Gottes mit uns verbindet er uns ja auch miteinander in unserer Unterschiedlichkeit. Und ich finde, es tut gut, sich daran zu erinnern, dass wir mit Jesus leben dürfen, durch Jesus, und dass sein barmherziges Handeln, die voreilende Liebe, uns Verbindung, Verbundenheit, Vergebung und Versöhnung ermöglicht. In allem, wo wir drinstecken. Und wir machen das so, dass ich das dann im Kreis rumgebe. Wir beten. Vater, du lädst uns ein, zu kommen. Du rufst uns zu dir. Dein Herz schlägt für uns. Danke, dass du uns liebst, dass du uns in deine Hand geschrieben hast und nie vergisst. Lass uns nun in Brot und Wein das Besondere deiner bedingungslosen Hingabe schauen und empfangen, damit deine Liebe unser Leben erfüllt und gestalten kann. Amen. Wer von dem Brot isst und von dem Saft trinkt, zeigt auch, dass er mit Gott, mit Jesus, verbunden sein möchte und mit den anderen, die an Jesus glauben. Paulus bezeugt in seinem Brief an die Korinther: Der Herr Jesus nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und sagte dabei: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr trinkt, um euch an mich zu erinnern. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Amen. Gottes Herz schlägt für uns. Gott sucht uns. Gott sieht uns. Gott sehnt sich nach uns. Und er lädt uns ein in eine wunderbare Gemeinschaft. Und dadurch finden auch wir eine wertvolle Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist auch ein Geschenk, das dazukommt. Was kann eine Perle tun, damit sie gefunden wird? Gar nichts. Und so können auch wir nichts dafür tun, dass Gott uns findet. Aber wir können bereit sein, ihm zu vertrauen. Immer wieder neu in unterschiedlichen Situationen bereit sein, auf ihn zu schauen. Uns an ihn zu wenden, ihm unser Leid zu klagen, das, was uns beschäftigt. Man kann Gott auch anschreien. Wenn man Hiob liest, dann weiß man, oder die Psalmen, dann weiß man, dass viele Menschen alles rausgelassen haben in der Verbindung zu Gott. Alles, was an Lebensthemen, an Lebenssituationen da ist. Und Gott freut sich darüber. Ich habe vor 2 Wochen einen Livestream geschaut, einen Gottesdienst, und da hat ein ungefähr 40-Jähriger erzählt, er ist in der Gemeinde aufgewachsen, das kannte er alles. Jahrelang als Christ gelebt, aber irgendwie war es immer nur so dahingeplätschert. Es hat ihn nicht herausgefordert. Und er hat eben alles so gemacht, wie er es immer gezeigt bekommen hat. Und wie er überzeugt war, dass es ist, weil es eben immer so war, das war sein Lebensstil. Aber es war nicht inspirierend. Er hat sich irgendwie nicht verbunden gefühlt mit den anderen und auch mit Gott nicht. Er war wenig bewegt von Worten aus der Bibel. Ein langweiliger Glaube, hat er selber gesagt. Und dann meinte er, als mir klar geworden ist, dass, was eigentlich los ist, habe ich realisiert, ich habe eigentlich gar keine Beziehung zu Jesus. Also wie man so eine Beziehung zu Menschen hat. Er hat keinen Kontakt gepflegt, nicht das Bedürfnis gehabt, mit Jesus zum Beispiel über Dinge zu sprechen. Und dann meinte er, dann hat er sich überlegt, was macht eine Beziehung aus? Zum Beispiel Zeit. Für eine Beziehung benötigt man Zeit. Und nun hat er sich vorgenommen, jeden Tag Zeit, um Bibel zu lesen, um Worte von Jesus zu lesen, um darüber nachzudenken, seine Gedanken zu füllen und sie so auch lebendig werden zu lassen, zu beten. Er hat sich dafür, weil er verheiratet ist und zwei Kinder hat und Beruf und so, eine Zeit ausgesucht, wo er das gut machen kann. Dann, so hat er weiter erzählt, ist Kommunikation in der Beziehung gut. Wenn ich mit irgendjemandem in Beziehung bin und nie mit dem spreche, stimmt irgendwas nicht. Also mit Jesus sprechen, mit Gott sprechen, Gott Fragen stellen. Was bedeutet das, was ich da lese? Wie kann ich Dinge verstehen? Was soll das jetzt? Wie soll ich das weitermachen? Was ist für dich wichtig, Gott? Wie soll ich mit dem umgehen, was ich gerade erlebe? So, und auch hören, also Kommunikation hin und her. Er hat noch mehr beschrieben und ich habe mir überlegt, was hat sich geändert für diesen Mann? Er hat eine Lebendigkeit ausgestrahlt, er hat sich belebt und gestärkt gefühlt, weil er diese gefühlsmäßige Verbindung mit Gott auf einmal erlebt hat und mit Gottes Perspektive an Dinge rangehen kann. Das hat für ihn zum Beispiel auch einen Berufswechsel bedeutet, kann was völlig anderes sein bei jemandem. Ich finde das sehr interessant, dass Gott in unser Leben reinkommt, er möchte reinkommen und er wirkt, wenn wir bereit dazu sind. Und nicht nur, wenn es easy peasy ist, sondern eben auch, wenn es schwierig ist, wenn wir Herausforderungen haben. Ihr wisst ja, wie eine Perle entsteht. Ein Sandkorn kommt in die Muschel und die stört die Muschel, die reibt sich da dran. Und um damit umzugehen, legt sie Schichten von Perlmutt um diese Perle rum. Das heißt, das Sandkorn wird geglättet. Das Sandkorn ist die Anregung, damit etwas Neues entstehen kann. Aber innen ist immer noch das Sandkorn da, wenn eine Perle entsteht. Weil unser Leben eben auch Ecken und Kanten hat, ist das ein tolles Beispiel. Und wir können sehen, dass Veränderungen oft durch irgendwelche Anstöße passieren. Als heilsame Impulse, als Veränderungsimpulse, als Herausforderungen, die uns weiterbringen, weil wir was dazulernen. Weil Gottes Liebe eben in unser Leben reinkommt mit allem, was wir sind und wie wir sind. Und seine Liebe kommt in unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen und was wir miteinander machen. Er kommt hinein in unsere Begegnungen, in unsere Gespräche und spricht seine Liebe hinein, bringt sich selbst hinein. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Dieses Gleichnis zeigt, das Reich Gottes ist vor allem geprägt durch Gottes zugewandte Liebe, die uns Menschen sucht und eine Beziehung anfängt. Die gefundene Perle bekommt ein neues Zuhause, eine neue Identität, als hochgeschätzt und wertgehalten von Gott. Wir sagen dann manchmal auch als Gottes Kind, das ist ein anderes Bild dazu. Geliebt von Gott sind wir eingeladen, uns mit ihm zu verbinden, bei ihm und mit ihm zu sein. Also wir sind etwas Neues durch ihn. Bei ihm zu sein in jeder Situation, ob sie schön ist oder schwierig, bei ihm sein. Wir sind neu gemacht durch ihn. Wir haben gestern über persönliche Dinge, Geschichten erzählt. Es wäre auch mal interessant, sich auszutauschen. Was hat sich für dich verändert, dadurch, dass du Christ geworden bist? Dadurch, dass Jesus in deinem Leben ist? Gibt es da einen Unterschied, vorher, nachher? Oder einen Weg, den du gegangen bist? Dinge, Edelsteine, die du gefunden hast, Dinge, die du gelernt hast? Das wäre auch mal interessant, miteinander auszutauschen. Und wir können auch davon ausgehen, dass Gott in dieser Welt über uns hinaus natürlich wirkt, durch uns. Wir hatten gestern das Beispiel von dem Brunnen, wo eine Schale das Wasser weitergibt. So können wir die Liebe, die wir erfahren haben, eben auch rausgeben, weitergeben, weil wir in der Beziehung zu Gott nie für uns selber da sind. Ja, er möchte uns wichtig werden, aber aus der Beziehung zu ihm kann etwas völlig Neues entstehen. Ich könnte auch sagen, dann können wir in unsere Berufung kommen, unsere Berufung leben aus ihm. Und das könnte konkret ganz unterschiedlich aussehen. Es ist aber unsere, ich sag mal, Aufgabe, unsere Fragaufgabe, unsere Denkaufgabe, unsere Suchaufgabe, vor der wir immer stehen. Gott, was möchtest du durch mich tun, durch uns tun, in uns? Und wo möchtest du mit uns zusammenarbeiten oder wie mit dir? Damit diese Welt Gottes Liebe erfährt. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Amen.